Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Zu Gast ist heute eine Frau, die knapp 30 ist, die aber in ihrem jungen Leben schon eine ziemliche Reise hinter sich hat. 94 geboren in Mexico City, Geschlecht männlich. Als Kind kam sie nach Deutschland und erst jetzt ist sie dabei, irgendwie anzukommen in ihrem Leben als Transfrau. Die Schauspielerin Christina Macker ist da. Herzlich willkommen.
Hi, es ist eine Ehre, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Und gleich vorweg, ich werde nie ankommen wahrscheinlich.
Das können wir ja gleich mal besprechen. Wieso niemals ankommen?
Also der Stress geht immer weiter, ne? Also es gibt so viele Sachen, die intersektionell aufeinander kommen tatsächlich in meinem Leben. Und ich glaube, wir werden uns gleich auf einige dieser Themen spezialisieren, ne?
Mhm. Christina Macker ist ein Künstlerinnenname. Wieso? Wieso der? Was bedeutet er?
Eigentlich ist es, Macker ist einfach nur die Zusammensetzung meines deutschen Nachnamens und meines mexikanischen Nachnamens. Ein paar andere Bedeutungen hat der auch, aber im Großen und Ganzen ist das Wesentliche. Mein Vornamen Christina durfte ich selber auswählen, da ich trans bin. Und dann muss man sich halt einen eigenen Namen geben. Aber ich habe versucht, einen zu wählen, der sehr nah an meinem Originalnamen dran war, den ich auch bekommen hatte von meinen Eltern. Allerdings ist dieser Name auch noch nicht offiziell in meinen Dokumenten, wegen dem Selbstbestimmungsgesetz.
Mhm. Auch das können wir gleich besprechen. Die Schauspielerin Christina Macker, die den langen, ganz oft schweren Weg zu ihrer eigenen Identität gegangen ist und wie sie sagt, eben wahrscheinlich niemals ankommen wird. Reden wir drüber im Deutschlandfunk Kultur. Wie mutig sind Sie denn im Leben?
Ich habe extreme Angst, muss ich sagen. Ich habe extreme Angst. Hm. Dauerhaft eigentlich. Also ich bin tatsächlich offiziell diagnostiziert mit PTSD, um ehrlich zu sein.
Was bedeutet das?
PTSD heißt posttraumatische Belastungsstörung. Hm. Und diese Diagnose habe ich bekommen, nachdem ich dreimal angegriffen wurde dieses Jahr.
Hm.
Also angegriffen wurde ich, weil ich mich dazu entschlossen habe, öffentlich mit einem Bart rumzurennen die ganze Zeit.
Mhm.
Das ist meine Meinung. Und das habe ich wiederum gemacht, weil ich in dem Film Oben ohne die beste Freundin von Thea Ehre gespielt habe. Die hat gerade den Silbernen Bären gewonnen als erste Transfrau. Und das war Teil meines Charakterdesigns.
Wenn Sie sagen, Sie haben Angst und ich habe Sie gefragt, ob Sie mutig sind. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass wenn Sie das, was Sie da beschreiben, so tun, dass Sie dann doch mutig sind.
Ja, aber es geht mit sehr viel Angst einher. Mut ist ja, das klammert das andere nicht aus, ne? Mut und Angst klammern sich nicht gegenseitig, oder ist das so?
Das ist Ihre Entscheidung. Das kann ja jeder für sich selbst sehen. Wie gehen Sie denn so durchs Leben, wie lange gehen Sie schon so durchs Leben, wie Sie gerade durchs Leben gehen?
Ich habe mein Bart vor 3-4 Tagen erst abrasiert.
Mhm.
Und das habe ich gemacht, weil ich jetzt endlich bereit war für einen neuen Anfang. Und davor war das halt immer mein Ansatz so, hey, wenn ich schlechter behandelt werde wegen einem Zentimeter Fell an meinem Kinn, dann möchte ich diese bessere Behandlung nicht, weil die ist fake oder inauthentisch. Und ich bin halt sehr stur und ein sehr großer Prinzipienmensch. Deswegen habe ich zum Beispiel auch meinen richtigen Namen noch nicht in meinen Dokumenten.
Mhm.
Weil ich denke, es ist prinzipiell falsch, dass ich jetzt 2000 Euro dafür bezahlen muss, dass ich meine richtigen Dokumente bekomme, obwohl ich in Deutschland eine Ausweispflicht habe und jeder andere diese Dokumente kostenlos bekommt. Ich denke, das ist dann auch so, dass viele sagen, okay, ich mache es jetzt einfach, weil ich darauf angewiesen bin und gut ist. Und ich werde jetzt nicht dieser fütternden Hand in die Hand beißen sozusagen. Aber ich weigere mich. Ich bin dann halt hingegangen zum Amt nach einer sehr langen Zeit, weil es hat auch echt lang gedauert alles, die ganzen Prozesse mit den Behörden etc. Aber als ich endlich da war und ich dann wirklich verstanden habe, was es bedeutet, habe ich entschlossen, nein, ich werde diesen Schritt nicht gehen. Und zwar erst, wenn das Selbstbestimmungsgesetz durch ist.
Das ist alles gerade sehr, sehr viel. Wir haben eine ganze Stunde Zeit, drüber zu reden. Anfangen würde ich gern im Jahr 1994. Da sind Sie in Mexiko geboren, Vater Deutscher, der in Mexiko gelebt hat und gearbeitet hat, Mutter Mexikanerin. Können Sie beschreiben, in was für eine Familie, in was für einen Familienverbund Sie da reingeboren wurden?
Ich habe früher meine Familie so geliebt. Also es ist halt wirklich so viel Wärme einfach. Ich hab mir auch immer gewünscht, um ehrlich zu sein, ich wäre in Mexiko geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. In Mexiko hätte ich es auf jeden Fall mit der Transition einfacher gehabt. Jetzt mal auf den Aspekt nur bezogen. Aber ja, es war eigentlich die ersten paar Jahre, war es sehr schön, aber ich bin ja auch sehr früh dort weg und man hat ja nicht die größten Erinnerungen aus dieser Zeit, ne?
Sie waren 6, als Sie dort weggegangen sind, ne?
Ja.
Nicht die größten Erinnerungen, sagen Sie, aber bestimmt gibt es Erinnerungen. Also wenn ich an mich denke, ich habe mit 6 Jahren dieses Neubaugebiet, Dreck, Berge, Schlamm, Steine, Gerüche, an was erinnern Sie sich?
Ich erinnere mich daran, mit meinem Dreirad zum Kindergarten gefahren zu sein. Das war ein Montessori-Kindergarten und ich hatte so ein Batman-Dreirad und ich war total besessen von Batman schon immer. Und tatsächlich auch von Film. Ich kann mich erinnern, dass ich eine Englischlehrerin hatte, die ich sehr cool fand. In meinen Augen damals war sie halt, sie und meine Mutter wahrscheinlich, der Inbegriff von Femininität. Ich kann mich erinnern, dass ich damals einen Traum hatte, der mich sehr verwirrt hat. Ein Traum, wo meine Transidentität auch zum Thema geworden ist. Und es ist sehr außergewöhnlich für mich, dass ich mich noch an einen Traum erinnern würde, den ich hatte, als ich 4 war. Aber in dem Fall ist es der Fall. Das ist ein sehr prägnanter Traum für mich gewesen und der hat mich dann auch immer wieder verfolgt im Leben.
Können Sie ansatzweise beschreiben, wie dieser Traum aussah?
Ja, ich war in so einem Labyrinth und mir wurde gesagt, ich soll Frauenklamotten anziehen. Und ich habe gesagt, nein, ich bin ein Junge und ich möchte das nicht. Aber insgeheim wollte ich das eigentlich. Ich wollte nur nicht diese Scham spüren. Und dann bin ich weggerannt und in das Labyrinth reingerannt und dann habe ich irgendwann die Mitte des Labyrinths tatsächlich gefunden. Das war ein zirkuläres Labyrinth und auf dem Podest in der Mitte des Labyrinths waren weibliche Klamotten und ich habe mich umgeguckt, ob ich alleine bin. Und als ich mir sicher war, dass ich alleine war, habe ich die angezogen und ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil sie noch in dem Traum. Und dann auf einmal sind die Personen wiedergekommen und haben mich akzeptiert und haben gesagt, das ist okay. Und dann, eigentlich war es ein schöner Traum. Aber er hat mich dann trotzdem sehr verwirrt, als ich aufgewacht bin und ehrlich gesagt, ja.
Ist ja selbstverständlich. Es gibt ja auch wirklich so Träume, die einen dann so ein halbes oder ganzes Leben lang begleiten. Kommt der immer wieder oder ist der weg?
Nee, der war weg. Also ich hatte tatsächlich Träume, die sich wiederholt haben, auch teilweise, aber das war keiner davon. Es ist nur ein sehr prägnanter gewesen.
Mhm. Sie waren 6, als Sie nach Deutschland kamen. Haben Sie daran noch Erinnerungen, was für Unterschiede Sie wahrgenommen haben zwischen dem Leben in Mexiko und diesem Leben in Deutschland?
Also mir wurde gesagt, dass in Deutschland sind ein paar Sachen vielleicht sogar besser, weil ich hatte von vornherein keine Lust eigentlich drauf und ich war im Flugzeug sehr, sehr, sehr am Heulen und mir wurde versprochen, wenn es nicht passt für dich in Deutschland, dann gehen wir zurück. Das war natürlich ein leeres Versprechen, aber ich weiß noch, dass mir gesagt wurde, in Deutschland könntest du einfach auf die Straße gehen, alleine und dir beim Bäcker eine Brezel holen. Das war in Mexiko zum Beispiel nicht möglich.
Wieso war das nicht möglich?
Wegen Sicherheit. Also meine Kinder sollen da nicht einfach so alleine auf die Straße gehen. Das ist echt gefährlich. Also es macht man kulturell vielleicht auch einfach nicht in Mexiko, aber es ist auch, ja, es ist wegen Sicherheit einfach vielleicht auch, ne?
Mhm.
Und ja.
Also das Brezelholen funktionierte?
Ich habe das dann direkt gemacht, als ich in Deutschland war, habe ich getestet, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen, bin ich dann eine Brezel holen gegangen und alle sind total ausgerastet, wo ist sie? Mhm. Und dann war der große Aufruhr und dann bin ich irgendwann mit meiner Brezel halt zugekommen und meinte, ja, passt, geht.
Mhm. Wo fand denn dieses Leben in Deutschland statt?
Zuerst in Süddeutschland, das war ganz in der Nähe von Stuttgart, auch in der Nähe von Nürtingen, da in so einem Dorf in der Nähe davon. Und da ging das erstmal 2,5 Jahre, bis wir dann wieder umgezogen sind nach Norddeutschland.
Mhm. Wann haben Sie das erste Mal bewusst wahrgenommen? Also Sie haben ja gerade von so einem Traum erzählt. Also es fand ja irgendwie statt, dieser, ich nenne es jetzt mal, interne Geschlechterkampf. Ne? Mhm. Wann haben Sie das erste Mal bewusst wahrgenommen, das Geschlecht, mit dem ich zur Welt kam, mit dem ich geboren wurde, ist nicht das, wo ich mich wohlfühle?
Der Traum war das erste Mal, wo das wirklich so echt ein prägnanter Moment war, aber danach hat sich das eingeschlichen. Ich weiß noch, dass ich irgendwann einfach mich immer wieder angezogen habe, aber sehr versteckt. Also ich habe mich dann eingeschlossen oder wenn ich sicher war, dass ich alleine bin, dann habe ich das mal gewagt, mich einfach anzuziehen wie eine Frau so, mit Klamotten von der Mutter, von der Schwester vielleicht, ne? Mhm. Aber das hat sich eingeschlichen. Das ist dann auch, das kam dann auch so in Phasen, weil es einherging mit sehr viel Scham auch, so versteckt alles und ich habe dann auch Phasen gehabt, wo ich dann versucht habe, das alles abzulegen und hinter mir zu lassen. Und ich hatte auch wirklich Phasen, wo ich gedacht habe, ich werde es vielleicht schaffen, mein ganzes Leben als Mann zu leben. Ja.
Wie haben Sie sich da gefühlt? Also was ging in Ihnen vor?
Naja, ich muss sagen, es war sehr, sehr viel Scham. Und ich habe halt gedacht, dass falls ich rauskomme, also falls die Leute das wissen würden, würde ich alle verlieren. Mhm. Das ist dann aber leider sogar auch passiert.
Sie haben viele Menschen dadurch verloren, dass sie gesagt haben, ich fühle mich in diesem Körper nicht zu Hause, in Anführungsstrichen.
Genau, aber da sind wir jetzt schon wieder über eine Dekade dann später in der Chronologie meiner Zeit. Ne?
Dann lassen Sie uns mal in dieser Dekade, in diesem Moment bleiben, wo Sie selbst gemerkt haben, da ist etwas nicht so, wie ich mir das für mich wünsche. Mit wem konnten Sie darüber sprechen?
Mit niemanden. Ich habe mit niemanden darüber geredet, bis zum Schluss, bis ich rausgekommen bin. Das Ding ist auch, ich hatte 3 verschiedene Coming-out-Versuche. Und die ersten 2 sind total in die Hose gegangen. Und ich bin auf jeden Fall klassische Künstlerin. Das heißt, ich wollte es nicht einfach sagen, ich bin trans. Ich wollte es irgendwie durch so ein Kunstwerk rausbringen. Das erste Mal durch so eine Art Skulptur, die ich gebaut habe, die das vermitteln sollte, die das irgendwie repräsentieren sollte. Das zweite Mal wollte ich ein Doppelleben führen und in Mexiko als Frau leben, während ich immer noch Musik als Mann mache. Und diese Musik sollte meinen Familien und Freunden auf unterschwellige Art irgendwie oder metaphorische Art zu verstehen geben, was ich durchmache, sodass ich das nicht mehr erklären muss. Verstehen Sie, das war? Ja. Ich hatte immer Angst davor, mich erklären zu müssen.
Und dann ist ja dieser entscheidende, wichtige Schritt, es der eigenen Familie irgendwie mitteilen zu müssen. Wie gelang Ihnen das?
Ich bin dann, als ich das dann beim dritten Mal, ich will noch mal ganz kurz dazu sagen, das erste Mal, dass ich versucht habe, mich zu outen, wurde ich komplett missverstanden und bin in eine geschlossene Einrichtung geliefert worden. In Deppstedt war das und die war da auch sehr problematisch, die wurde dann auch irgendwann dicht gemacht und ich glaube auch, weil das Personal nicht so ganz anständig mit den Patienten umgegangen ist und ich wurde da eine Woche an so ein Bett gefesselt und auf irgendwelche Medikamente gestellt und auch von meinem Umfeld danach gezwungen, diese Medikamente weiterzunehmen und als ich meine Transition wirklich dann geschafft habe, war das dann 3 Jahre später in Thailand. Beim dritten Versuch und da hatte ich mir wirklich diesen Plan aufgestellt, okay, das muss jetzt klappen. Und davor war ich ein bisschen am Reisen und habe versucht, auch Frieden zu machen mit dem Geschlecht, in das ich reingeboren wurde bei diesen Reisen. Also ich habe meine kleine Hippie-Phase leben dürfen, hier in Berlin tatsächlich. Ich war zuerst in Italien etc., aber irgendwann bin ich in Berlin hängen geblieben. Und da gab es eine Hippie-Community, die heißt Tippiland. Die ist sehr in der Nähe von Köpi, da in Köpenicker Straße. Und ich habe da erstmal 3 Monate gesquattet und so ein bisschen mein Summer of 69.
Gesquattet?
Gesquattet heißt man besetzt Häuser. Das hat in Berlin eine ganz lange Tradition. Okay. Oder in dem Fall waren es keine besetzten Häuser, sondern es war so ein kleines Waldstück in einem ehemaligen Todesstreifen, was denkmalgeschützt ist. Und in diesem kleinen grünen Streifen an der Spree haben Leute sich angefangen, Tippis zu bauen. Und da ist eine echt schöne Community entstanden. Die haben das alles gebaut mit Müll, theoretisch, oder Sperrmüll. Und haben Bühnen gebaut und eine Küche, eine Gemeinschaftsküche und so weiter.
Ja. Die Schauspielerin Christina Macker ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ende 20, eine Transfrau. Und wir haben gerade schon versucht, darüber zu sprechen, wie dieser Moment ist, wenn man die wichtigsten Personen, nämlich Vater und Mutter, in dieses eigene Leben einweiht.
Genau, das ist dann nämlich in Thailand passiert. Ich bin nicht nach Japan gegangen, um dort zu weinen, sondern nach Thailand, um dort meine Transition anzufangen. Und ich habe das einfach durchgezogen, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen. Und nach 2 Monaten habe ich mich dann geoutet. Der erste Moment war ein bisschen stressig vielleicht für meine Eltern.
Per Telefon?
Ja, per Videocall. Hm.
Okay, also waren die Eltern am anderen Ende und wie war diese Kommunikation?
Puh, also ich möchte die jetzt auch, also passen Sie auf, ich habe wirklich erstmal 2 Wochen mit denen nicht mehr geredet, aber als ich zurückgekommen bin aus Thailand, haben die mich angenommen und sehr herzlich auch und die haben dann auch alle zu mir gestanden und die Beziehung ist sehr schön geworden tatsächlich in der ersten Zeit mit meiner Familie. Was man dazu sagen muss, ist, wenn man trans ist, es macht einen Unterschied, ob man offiziell angenommen wird und wie die Leute dann wirklich dazu stehen, innerlich. Das ist ein Unterschied. Also eine Person kann zu dir sagen, hey, ich stehe zu dir und ich bin voll auf dem Thema trans mit dir auf einer Wellenlänge. Es ist voll akzeptabel und so, aber die kann dann trotzdem Distanz nehmen einfach.
Ja, und wenn Sie von Thailand sprechen, ich habe dieses sanfte Gefühl, dass es dort einen anderen Stellenwert hat, eine andere Akzeptanz, oder?
Ja, in Thailand gibt es die Katholikkultur und das war auch relevant in meiner Wahl, das dort dann auch durchzuziehen. In Thailand gibt es auch Hormone an den in den Apotheken ohne Rezepte. In Thailand gibt es auch sehr, sehr schöne und billige Klamotten etc. Also ich konnte dort auch backpacken und jeden Tag mich neu entdecken. Genau.
Wenn Sie die Hormone ansprechen, wie startet man so eine Transition?
Ich habe tatsächlich angefangen, als ich 15 war, mir Phytoöstrogene zu besorgen. Phytoöstrogene ist halt ohne Rezept verfügbar. Das sind einfach pflanzliche Östrogene, die sehr ähnlich in der Komposition, der chemischen Struktur den menschlichen Östrogenen ist. Und insofern hat es auch einen gewissen Effekt. Und der stärkste Phytoöstrogen, was es gibt, ist eine Wurzel, die nur in Thailand wächst und die heißt Pueraria mirifica. Das habe ich mir dann selber einfach besorgt, seit ich 15 war, habe ich genommen. Und ich habe... das hat auch vielleicht ein bisschen was gebracht, hoffe ich zumindest. Aber ich habe auch irgendwie meinen Körper natürlich trainiert, wenn ich alleine war. Und ich habe meine Stimme auch trainiert. Aber Hormone, ich habe mir jetzt ich habe mir echt so einen kleinen Bestand gekauft dort in Thailand, bin dann zurückgekommen und habe dann versucht, in Deutschland Hormone zu kommen, so.
Um es mal einzuordnen, Sie sind jetzt Ende 20. Wie alt waren Sie da?
Ich war 21 in Thailand.
Und dann sind Sie also nach Deutschland zurückgekommen. Ich muss sanft drüber schmunzeln, wahrscheinlich mit einem Rucksack voll Medikamenten, um zu sagen, da bin ich erstmal abgesichert.
Genau.
Ist denn Deutschland dann an irgendeiner Stelle doch ein guter Ort, um diesen Plan, den Sie hatten, fortzuführen? Oder ist es die schlechteste Idee?
Leider ist Deutschland echt kein guter Ort. Also ich muss auch sagen, ich habe ja vorhin erwähnt, in Mexiko hätte ich es einfacher gehabt mit der Transition und ich war dann auch auf dem Land erstmal und da gab es nur einen Arzt, der in einem großen Radius in einem großen Bereich halt von sich selber behauptet hat, er beschäftigt sich mit dem Thema Trans. Und es gibt diese Regel des Alltagstests in Deutschland, dass man halt ein Jahr lang erstmal in der Rolle leben muss und dass der Arzt das irgendwie auch bestätigen muss. Man muss die Diagnose haben, dass man trans ist und dann erst bekommt man Hormone und es muss irgendwie gegeben sein, dass eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten und Begrenzungen des Lebens als Frau da ist. Das heißt, man muss sich
das bewusst sein. Das ist doch aber ein verrückter Weg, oder?
Mhm. Und es ist auch selbst sehr unselbstbestimmt. Das heißt, man muss, der Alltagstest besagt, dass du keine Hormone haben darfst, aber trotzdem öffentlich dich als Frau geben musst. Das heißt, du musst ein Jahr lang wirklich
Frauenkleider tragen.
Genau. Und ohne Unterstützung einfach musst du ein Jahr lang das durchziehen. Dann erst bekommt man die Unterstützung.
Da muss es doch regelmäßig Momente geben, wo in der U-Bahn, an der Bushaltestelle, im Supermarkt die Seele atomisiert wird, oder?
Das ist eigentlich eine Gefährdung des Individuums tatsächlich und das ist menschenrechtsunwürdig. Aber das Gute ist, dass viele Ärzte das auch so sehen und dann gibt es da so eine Art Grauzone und die habe ich dann auch gefunden, als ich nach Berlin gekommen bin, um Film zu studieren. Da habe ich nämlich einen sehr, sehr guten Arzt kennengelernt oder gefunden und der hat dann einfach auch gesagt, hey, Wenn Sie schon Hormone genommen haben und jetzt die absetzen wegen diesem Alltagstest, dann gibt es auch ein Risiko für Osteoporosis, das heißt Knochenschwund. Und insofern, ich sehe, dass ich hier eine Frau vor mir habe, ich werde Ihnen jetzt diese Hormone verschreiben. So. Mhm. Und das ist auch richtig so.
Es gibt aber, also die paar Guten.
Ja, aber wenn man kein Glück hat, ist es halt komplette Willkür.
Mhm. Sie haben vorhin gesagt, es wird ein langer Weg sein oder Sie werden niemals ankommen. Wird es demnach niemals einen Tag X geben, an dem Sie sich komplett als Frau fühlen?
Ich fühle mich schon immer komplett als Frau. Das ist das, was die Leute halt nicht verstehen. Es geht nur darum, auch nach außen hin so wahrgenommen zu werden eigentlich. Und dieses von nach außen hin nicht verstanden zu werden, ist auch der Grund, warum das Thema Trans immer wieder in Zusammenhang gebracht wird mit Depression, Suizid, Prostitution, Isolation, Ausgrenzung von der Familie, Transphobie, PTSD, Operation und Transition.
Mhm. Ich habe es schon gesagt, Schauspielerin Christina Macker, wieso ist das Ihr Beruf?
Oh, ich war von vornherein komplett besessen vom Film. Und übrigens, Neurodivergenz auch. Also ich meine, Transpersonen werden dann auch immer in diese Ecke gestopft, weil, nochmal ganz kurz dazu, Transidentität ist immer noch eine Krankheit öffentlich nach medizinischem Gesetzbuch. Aber zurück zum Film. Ich habe mir diese Robert Rodriguez Videos angeguckt, wie man mit ganz wenig Geld Filme machen kann und das nach mehr aussehen lassen kann. Und ich war komplett besessen davon. Und dann war ich erstmal irgendwie besessen von Bruce Willis, dann von Michelle Pfeiffer, dann von Jack Nicholson. Und dann ging es los mit den Regisseuren, dass ich mir alle Filme von einem Regisseur angeguckt habe. Und ich bin dann immer weitergegangen so. Natürlich auch Filme, die ich damals nicht gucken durfte, wegen Altersbegrenzung oder so.
Aber das haben wahrscheinlich viele, dass sie so vom Kino, vom Film begeistert, vielleicht sogar ein bisschen besessen sind und bestimmte Sparten gucken müssen, ob das jetzt Actionfilme sind oder ob jemand sagt, ach, jeder Liebesfilm, der irgendwie veröffentlicht wird, den möchte ich gern sehen. Aber dann diese Leidenschaft zu entwickeln, selbst stattzufinden, wann ist das wie passiert?
Direkt nach der Transition ich bin immer sehr viel ins Kino gegangen und ich habe diesen Film Hail Caesar geguckt und als ich raus war aus dem Kino, war ganz klar so, ja, also erstens einmal kannst du dich jetzt auf Karriere fokussieren und zweitens kannst du jetzt auch Beziehungen haben. Das waren zwei Sachen, die ich vor meiner Transition einfach nicht machen konnte, weil ich nicht bereit dazu war, irgendwie in einem Beruf zu sitzen mit dem falschen Geschlecht oder in einer Beziehung zu sitzen mit dem falschen Geschlecht, so, ne? Aber dann bin ich zurück und habe einfach nach einem Studienplatz gesucht und habe auch mehrere Städte mir angeguckt und bin dann bei Berlin hängen geblieben. Und das war dann auch echt cool so. Berlin war definitiv die richtige Stadt dann für mich, für den Underground-Cinema-Bereich, in dem ich mich dann reingestürzt habe. So. Ja.
Ich habe immer noch keine Antwort auf dieses, wie hat's richtig angefangen? Wann standen Sie das erste Mal vor der Kamera?
Das war am 21. Februar 2017. Da musste ich mein erstes eigenes Projekt machen. Und eigentlich war das für ein Kamera- und Editing-Studium. Und ich wollte ich habe was selber geschrieben dafür und wollte Regie führen und habe tatsächlich gesucht nach einer Person, die vor der Kamera stehen kann in dieser Rolle. Und es war wirklich schwer. Diese Rolle spezifisch hatte ein paar Ansprüche und so und war sehr auf mich selber eigentlich einfach zugeschrieben. So. Ich habe mit Pari Röhri geredet damals.
Sie haben sich selber berühmt machen wollen.
Das war nicht der Plan, aber ich musste dann wirklich am Ende dann vor die Kamera und dann habe ich gemerkt, hey, das passt voll gut, ich kann das richtig gut so, ne? Also früher war das schwer im Darstellen des Spielunterrichts, weil ich ja eigentlich eine Rolle gespielt habe und in der Rolle noch eine Rolle spielen sollte dann. Aber auf einmal war diese Blockade weg und dann ging das mit der Schauspielerei auch richtig gut und dann habe ich mich halt immer auch weitergebildet, was Schauspielerei angeht. Mein letzter Meister war hier Prodromos Antoniadis, der hat dieses Berlin Acting Studio hier aufgemacht. Das ist ein Nachfolger vom Acting Studio von Lee Strasberg.
Das ist so ein großer Name in Amerika.
Ja, also der hat Dustin Hoffman, Robert De Niro, Meryl Streep, Barbara Streisand, wirklich die größten damals in den 70ern. Und das ist ja auch eine richtig krasse Zeit für Cinema und Kino. Und sein Schüler war John Costofolis und der war der Lehrer von meinem Meister Prodromos Antoniadis. Und das ist halt diese gute alte Method-Acting-Schule, ne?
Aber Frau Macker, ich hatte einen sehr, sehr guten Mathelehrer. Mhm. Der war total talentiert. Der hat es aber nicht geschafft, mich für Mathe zu begeistern und mir Mathe beizubringen. Also muss man es nicht auch irgendwie gerade in der Schauspielerei selbst haben? Braucht man nicht dieses gewisse Grundtalent?
Ich denke schon. Ich denke schon. Ja. Ich denke, das kann nicht schaden auf jeden Fall. Aber ich glaube, jetzt nach so langer Zeit, weil ich habe auch meine eigenen Projekte gemacht und ich habe 4 Spielfilme jetzt auch in der Zeit selber Regie führen dürfen. Mhm. Also wirklich, ich habe 4 Filme selber produziert und das sind alles Low-Budget-Filme auf jeden Fall, beziehungsweise No-Budget-Filme. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass neben Talent auch Motivation eigentlich das A und O ist. So. Mhm. Also Talent ist echt cool und es sollte da sein. Aber wenn du die Motivation nicht mitbringst, vergiss mal.
No-Budget.
Ja.
Kein Geld und es kommt am Ende was raus. Das ist für mich unverständlich.
Das könnt ihr euch alle online angucken, weil ich das alles online zur Verfügung gestellt habe. Mein letzter Film habe ich vor kurzem erst rausgebracht. Das war ein Dokumentarfilm über Transgender und Bürokratie in Deutschland. Hm. Das ist auch der Titel. Dann habe ich einen Actionfilm gemacht, der eigentlich so eine Art Fanfilm à la Kill Bill Volume 3 ist. Hm. Und der heißt Flower of Vengeance. Dann mein erster Spielfilm, wo ich auch wirklich, der hat es am weitesten gebracht. Und da habe ich auch ein paar Festivals und ein paar Auszeichnungen bekommen für. Der handelt von Transphobie in 3 unchronologischen Kapiteln über 2 Transfrauen, die halt verschiedene Arten von Transphobie erleben. Das im ersten Kapitel sehr, sehr subtile Transphobie, die vielleicht am Standardzuschauer vorbeigeht. Zweites Kapitel ist dann so diese Art von Transphobie, wo einige der Zuschauer noch denken so, hä, aber ist das jetzt wirklich transphobisch? Ich weiß nicht. Wenn man generell einfach nicht auf Transfrauen steht, ist man dann automatisch ein Transphob. Wenn man generell nicht auf Asiaten steht, ist man dann Rassist. Das ist halt die Frage so. Und bei Kapitel 3 ist es halt ganz klare Transphobie. Mhm. So. Und mein 4. Film ist ein ganz weirder, verrückter Film, ein Musical Documentary. Also eine Musical Dokumentation. Hm. Das ist der größte Feel-Good-Film, den ich habe, weil so ein bisschen Schwere zieht sich schon und Düsterheit und Abgefucktheit zieht sich schon durch alle meine Filme.
Jetzt halten Sie sich ganz entsetzt die Hände vor den Mund, weil Sie dieses F-Wort gesagt haben. Sie sind im Allgemeinen eine sehr, sehr hebelige Person, wenn ich das sagen darf. Wir stehen hier in einem Hörfunkstudio und Sie sind quasi immer in Bewegung.
Ja, total. Ich habe viel Energie.
Christina Macker ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Jahrgang 94, also knapp 30 und schon 3-mal obdachlos gewesen. Das müssen Sie bitte erklären. Wie kam das?
Also ehrlich gesagt hat das sehr viel mit meinen Ex-Freundinnen zu tun. Und beim ersten Mal war das halt so, sie hat gesagt, sie liebt mich nicht mehr. Und ich habe gesagt, okay, ich bin raus hier, ich kann nicht mehr in dieser Wohnung bleiben mit dir. Und dann habe ich mir das sozusagen selbst aufgebürgt. Aber da ging es mir auch so schlecht innerlich, dass ich gesagt habe, ich will jetzt in einem Loch sein. So, ne?
Also ich will auf der Straße sein, oder wie?
Ich bin dann auch ein bisschen zu Zippiland gegangen. Ich war dann, ja, auf der Straße.
Das ist
ja,
das, was genau. Sie vorhin gerade beschrieben haben. Diese Kommune.
Ja, aber das war dann auch nicht mehr das Gleiche damals. Es war ja Jahre später. Und ich war auf der Straße und mir ging es wirklich nicht gut. Ich war teilweise, wenn es nicht mehr anders ging, habe ich mir eine Nacht in einem Hostel vielleicht mal hier oder da, in einem Mehrbettzimmer. Ich habe irgendwie ab und zu, habe ich es geschafft, mal bei Freunden auch zu bleiben. Aber das ist auch, Freundschaften gehen dadurch kaputt und es sind viele Freundschaften auch dadurch kaputt gegangen. Und also ich war wirklich eigentlich 3 Monate so auf der Straße eigentlich. Also ich meine, ich hatte so meine Strategien eigentlich, die ganze Nacht in Clubs zu verbringen. Ich hatte eine York-Abo-Karte, ich war sehr viel im Kino.
Eine York-Abo-Karte?
Das ist für York-Kinos hier in Berlin. Es gibt eine Kette aus 12 York-Kinos und da war ich halt auch dauerhaft im Kino. Und im Kino kann ich zumindest ein bisschen mich aufwärmen, Klamotten und alles ablegen und einfach mal ein bisschen meinen Körper auch entspannen, weil ich im Sitz sitzen kann. Und meinem Geist auch entspannen, weil ich mit meinem Geist in fremde Welten eindringen kann.
Was passiert denn, wenn das jemand durchschaut? Die kommt immer wieder, die hat so ein Abo und die kommt gar nicht, um Filme zu gucken, Popcorn oder Eis zu kaufen und eine nette Zeit von 2,5 Stunden zu haben, sondern die kommt, um zu schlafen.
Ich glaube, da haben Sie mich missverstanden. Ich bin auf jeden Fall dahin gegangen, um Filme zu gucken.
Okay.
Das war ja, was ich gebraucht habe, auch wirklich für meinen Geist, auch diese in diese fremden Welten eintauchen zu können. Einfach mal eine Pause zu haben zu können. Ich habe diesen Joker-Film 8-mal geguckt, also während dieser Zeit. Hm. Und es hat mir gut getan. Aber auch andere Filme, also alle möglichen Filme. Hm. Und ich habe wirklich aufgepasst, jedes Mal.
Wie haben Sie sich versorgt?
Oh, das war, weiß ich jetzt gar nicht mehr, einfach billige Sachen gekauft.
Also ich stell die Frage, weil wir ganz häufig, jeder von uns wird das nachvollziehen, kommen uns Menschen entgegen, die uns so einen Pappbecher hinhalten und sagen, ich brauche irgendwie.
Ich habe nie gebettelt, es war wirklich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es sollte Zivilcourage geben für Leute, die betteln. Und wenn man dann so weit kommt, dass man wirklich bettelt und diese Ausrede irgendwie, ja, die benutzen das eh nur dafür. Guckt den Leuten zumindest in die Augen, wenn die euch um Geld bitten, um ehrlich zu sein. Sagt denen, nee, sorry, geht gerade nicht und schönen Tag euch.
Und
behandelt die mal wie Menschen.
Soll ich denen auch in die Augen gucken und wenn ich sehe, dass das nicht für Essen und Trinken ist, sondern dass es für Drogen beispielsweise sein könnte, Nein zu sagen?
Es ist halt genau die Frage, woher wollen sie das wissen?
Mhm.
Auf jeden Fall, ich hab auch mich beim Jobcenter dann angemeldet gehabt, aber das Jobcenter hat mich wochenlang nicht angenommen und deswegen war ich auf der Straße. Ich war mehrmals beim Jobcenter persönlich vor Ort und habe gesagt, ich habe eine Notsituation und die haben mich einfach nicht angenommen, monatelang, bis ich irgendwann eine Sozialarbeiterin gefunden habe, die wirklich, von der ich der Meinung hatte, die kümmert sich wirklich und die hat mir dann unter die Arme gegriffen. Und Sozialarbeiter gibt es eigentlich meiner Meinung nach auch nur, weil solche Institutionen wie Jobcenter auch so abweisend sind. Aber das war jetzt mal eine, die hat sich wirklich gekümmert. Ich wurde da rumgeschickt von Institution zu Institution zu Institution und war mit 60 Kilo beladen, einfach immer wieder von Ort zu Ort zu Ort.
Ist es eigentlich als queere Person besonders schwierig, obdachlos zu sein oder ist das völlig egal?
Umso schwieriger, man wird halt attackiert. Ich wurde jetzt, seit ich als Transfrau öffentlich lebe, gab es 7 Attacken auf mein Leben. Also 7-mal haben Leute versucht, mich zu killen. Und jedes Mal hatte das 100%ig was damit zu tun, dass ich trans bin. Und oftmals war es auch im öffentlichen Raum sowas wie U-Bahn oder so. Und Zivilcourage habe ich bis jetzt noch nie in meinem Leben erleben dürfen, leider. Mhm. Auf jeden Fall, dadurch, dass Jobcenter mich auch nicht angenommen hat, hat Krankenkasse zum Beispiel auch angefangen, immer mehr und mehr meine Schuldenberge, die ich bei denen dann hatte, aufzustocken, sodass ich jetzt 4.000 Euro Schulden bei den Krankenkassen habe für eine Zeit, in der ich auf der Straße war. Und die sind jetzt pausiert, weil ich ja jetzt in Jobcenter weil ich Jobcenter-Bezug bekomme seit 2019. Aber die sind einfach nur pausiert. Also sobald ich Geld habe, soll ich das wieder abbezahlen, was ich total unfair finde.
Wie leben Sie jetzt?
Jetzt lebe ich in einer Trägerwohnung von einem Träger, der heißt HVD, Humanistischer Verband Deutschland. Das Problem einfach bei Sozialarbeitern ist, dass die am längeren Hebel sitzen und man angewiesen ist auf die Zusammenarbeit. Das heißt, ich sehe sehr, sehr, sehr viel Dysfunktionalität da in dem Sozialarbeiterstrukturen und wie das alles funktioniert. Davor war ich auch in einer Notunterkunft und verstehen Sie mich nicht falsch, das ist viel schlimmer als Träger unter Paragraph 67. In diesen Notunterkünften ist es halt so, dass der billigste Anbieter vom Staat den Auftrag bekommt, diese Notunterkünfte zu machen. Und sie machen das billig, indem sie halt so viel an Kosten sparen wie möglich. Da wird man echt auf engen Raum gehalten und die stellen ihre eigenen Regeln auf. Also in Köpenick wollten die mich zwingen, dass ich mit Männern duschen muss zum Beispiel. Man ist da wirklich halt in so Hallen oder sowas und mit Mehrbettzimmern und so. Und die haben dann gesagt, ich habe gesagt, hey, guck mich mal an, ich bin eine Frau, ihr wolltet mich doch jetzt nicht in die Dusche mit Männern schicken.
Ja.
Und dann wollten die halt sehen, was ich unter meiner Hose habe so. Und je nachdem, was ich da habe, würde ich dann entweder bei den Frauen oder bei den Männern duschen. Aber ich habe gesagt, ihr guckt jetzt nicht unter meine Unterhose.
Mhm. Entwürdigende Situation. Christina Macker, Schauspielerin, Transfrau. Wovon träumen Sie?
Einfach von Selbstbestimmung, dass ich selber entscheiden kann und dass ich mehr Selbstbestimmungsrecht habe. Ich habe irgendwie vor kurzem einen Anruf von meiner Sozialarbeiterin bekommen, dass ich dass ich ihr einfach zu lästig geworden bin und deswegen soll ich jetzt von Paragraph 67 nach Paragraph 113 von Sozialgesetzbuch 9 übergeleitet werden.
Was bedeutet
das? Das ist eigentlich bestimmt für Leute mit Behinderung und ich bin absolut dagegen. Aber sie hat halt gesagt, wenn ich das jetzt nicht unterschreibe, dann löst sie die Hilfe auf und dann ende ich so oder so auf der Straße. Also ich verliere meine Wohnung so oder so. Mhm. Und das ist einfach, weil ich ihr zu lästig geworden bin und da ist diese Willkür einfach da. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viele Leute jetzt kennengelernt, die auch obdachlos waren, die auch mit Sozialarbeitern zusammenarbeiten. Es ist wirklich dysfunktional, das System. Und da muss irgendjemand mal drauf gucken, weil das kann nicht sein. Und dass ich das jetzt hier öffentlich im Radio sage, ist natürlich, damit beiße ich den Leuten vom Bezirksamt und den Leuten vom HVD in die mich fütternde Hand sozusagen. Aber ich muss es tun, weil ich hier gegen eine Wand gestellt werde. Und das ist total menschenunwürdig. Und es geht seit Monaten so. Und alles, was ich von vornherein wollte, ist halt einfach nur eine Sicherheit haben.
Das Schöne ist, dass Sie das, was Sie auch wollen, gerade machen, weil Sie gerade bei WAPO Berlin in einer ARD-Serie zu sehen sind. Und Oben ohne, ein Film?
Ja, genau. Ich bin neben Thea Ehre jetzt ihre beste Freundin in dem Film Oben ohne und bei WAPO Berlin. Aber am Ende der Staffel, schaut mal rein, das wird echt cool.
Super, wir schauen dort rein und wir hören rein und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke Ihnen sehr.
Vielen Dank, es war eine Ehre, dabei sein zu dürfen.